Heute geht es um zwei Frauen, um Kira und um Anna.
Ich finde es eh cooler, alleine auf Konzerten zu gehen, weil dann kann ich einfach machen, was ich will.
Kira strahlt, wenn sie von Dingen erzählt, die ihr richtig Spaß machen, die ihr viel geben. Konzerte, Gottesdienste oder Spielabende mit Freundinnen und Freunden.
Aber ich bin dann nach Hause und dann war das wieder so, dass ich mich nicht austauschen konnte.
Ja.
Und dann dachte ich so, wo ist denn jetzt der Mensch, der das miterlebt hat?
Sie ist gerade nach München gezogen und kennt dort eigentlich niemanden. Die andere Person, die ihr in dieser Folge hört, ist Anna. Sie kennen viele Menschen. 2,9 Millionen, um genau zu sein. Zumindest virtuell. So viele folgen ihr nämlich auf TikTok.
Social Media ist für mich so ein Herzensprojekt geworden. Ich will Menschen Mut machen. Ich will einfach ein positiver Einfluss sein.
Kira und Anna sind sehr unterschiedliche Menschen. Sie haben sich nie kennengelernt. Aber sie verbindet was. Ein Gefühl.
Und dann habe ich richtig gemerkt, es ist fast niemand da. Warum knuddelt mich jetzt keiner? Warum kann ich jetzt nicht hier mal mit jemand heulen?
Da ist jetzt keine Person, die du halt anrufen kannst.
Hi, ich bin Frank und heute geht's um was, das wir wahrscheinlich alle schon mal gefühlt haben. Um Einsamkeit. Eine Studie eines Berliner Thinktanks aus dem letzten Jahr zeigt, seit der Corona-Pandemie hat dieses Gefühl zugenommen. Vor allem bei Menschen unter 30. Ihr seid also nicht alleine, wenn ihr euch so fühlt. Und genau deswegen sollten wir darüber sprechen. Einsamkeit kann jeden treffen. Dich, mich, Kira, Anna und auch den Psychologen Ricardo, die ihr alle in dieser Folge hören werdet. Aber warum sind wir eigentlich einsam? Wann wird Einsamkeit gefährlich? Und gibt es einen Weg raus aus der Einsamkeit? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. Kira, du hast auf Instagram eine Story gemacht. Da ging es um Einsamkeit. Würdest du sagen, ein Gefühl von Einsamkeit, das kennst du und das war auch schon immer mal da?
Also ich glaube, dass die meisten Leute ja Einsamkeit immer mal wieder kennen. Ich kannte das schon auch, aber ich kannte das irgendwie sehr punktuell. Und da, als ich diese Story gemacht habe, war so das erste Mal, dass ich das so ein bisschen langfristiger hatte, weil es auch wirklich mit dem Mangel an nahestehenden Personen zusammenhing, weil ich eben in der neuen Stadt war. Und von daher war die Qualität da einfach eine andere, würde ich sagen.
Das heißt, du bist erst hier nach München gezogen, ne? Du wohnst jetzt in München.
Genau.
Wie war denn die Zeit davor?
Ja, weil mein Leben war davor sehr geprägt von extrem vielen sozialen Kontakten. Fast würde ich schon sagen, irgendwie zu viel. Also ich habe einfach zu viel gemacht.
Beschreib mal, was war das so für eine Zeit?
Also ich habe da ja studiert in Tübingen und hatte natürlich dann so durch Studium und so ein relativ großes soziales Umfeld. Dann hat man das irgendwie noch von zu Hause. Also irgendwie viel Action. Da war ich irgendwann, also kurz bevor ich umgezogen bin, an so einem Punkt, wo mir vieles zu viel war, wo ich das Gefühl hatte, ich kann auch ganz vielen Leuten nicht gerecht werden und habe das gar nicht mehr so, dass ich so nach Hause komme und mich frage, auch was mache ich denn heute ganz spontan? Und deswegen war das für mich auch erstmal eigentlich was total Wertvolles, mal wegzukommen und zu wissen, hier erwartet jetzt auch gerade niemand was von mir, weil hier ist auch niemand, der was von mir erwarten kann.
Mhm. Also hattest du wie so einen sozialen Stress quasi,
ja,
dass man dann so
schon
zu viele Termine, ja, zu viele Verabredungen.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Und dann kam halt das krasse Gegenteil.
Kira studiert Theologie und da wechseln viele die Uni, um mal einen anderen Input zu bekommen. Manchmal für ein Jahr, aber man kann auch länger bleiben. Kira zieht deswegen nach München. Weg von ihren Freundinnen und Freunden, von der Familie und raus aus der Kleinstadt, in der alle nebeneinander wohnen. Los in die Großstadt. Und das in der Mitte ihres Studiums. Zu einer Uni, an der sich Freundeskreise schon längst gebildet haben. Und auf der sie nicht auf Erstipartys gehen will. Erzähl mal, wie war dein Ankommen in München? Wie waren so die ersten Stunden und Tage?
Also die allerersten Stunden, die allererste Nacht war Katastrophe. Da war ich einfach auch emotional total überfordert, dass ich mich jetzt wirklich von so einem Abschnitt in so einer tollen Stadt mit so engen Freundschaften verabschiede und dann einfach hier war und dazu kam, dass ich ein super kleines Zimmer habe. Und dann hat die ganze Erfahrung sich so beengend für mich angefühlt und ich dachte, um Gottes Willen, ich will hier sofort wieder weg. Also mein erstes Gefühl war Fluchtreflex.
Mhm.
Das habe ich ausgesessen und ein, zwei Tage später war das schon etwas normaler und zwei Wochen später war ich mega happy, hier zu sein.
War da so ein Gefühl von, so, jetzt bin ich hier erstmal irgendwie ganz neu und alleine in dieser Stadt?
Ja, schon. Also war für mich schon klar, ja, jetzt bin ich erstmal hier und muss erstmal gucken, wie finde ich Anschluss, was für eine Art von Anschluss will ich eigentlich auch finden? Also es war für mich dann auch irgendwie so, ja, was für ein Freundeskreis will ich, wie will ich irgendwie Leute kennenlernen, wie will ich das angehen? Das waren irgendwie so Dinge, die ich mich auch ein Stück weit das erste Mal gefragt habe, weil mein Ankommen in Tübingen damals ganz anders war. Und deswegen war das jetzt so diese erste Erfahrung, wo ich so mich wirklich selber fragen musste, wie machen wir denn jetzt weiter?
In der Psychologie unterscheiden wir so ein bisschen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Alleinsein ist erstmal ein sehr objektiver, neutraler Zustand, also wenn ich nicht unter Leuten bin.
Das ist Ricardo. Er ist Psychologe und Host vom Funkformat Psychologik. Er hilft mir dabei, dieses super abstrakte Thema Einsamsein ein bisschen besser zu verstehen. Warum spüren wir dieses Gefühl von Einsamkeit? Wo kommt das her? Kira ist hier in München erstmal alleine. Nicht direkt einsam, aber alleine.
Alleinsein ist so evolutionär gesehen eigentlich sehr gefährlich für uns. Mhm. Denn früher konnten wir nur in Gruppen wirklich gut überleben. Wir brauchten Schutz von anderen vor Kälte, vor gefährlichen Tieren oder Situationen, wenn man sich mal verletzt hat. Das heißt, Alleinsein an sich ist ein neutraler Zustand, der für uns evolutionär gesehen aber irgendwie doch schädlich sein kann oder gefährlich sein kann. Und da schaltet sich so eine Art Schutzmechanismus bei uns im Gehirn ein. Mhm. Und das ist die Einsamkeit, also so eine Art sozialer Schmerz, wenn der mich davor beschützen soll, alleine zu sein. Ne? Früher war eben Gemeinschaft überlebenswichtig. Heute ist das anders. Wir können ziemlich gut alleine leben. Bei uns in den großen Städten, aber auch in kleineren Städten sind wir nicht mehr darauf angewiesen. Aber diesen evolutionären Schutzmechanismus bei uns im Gehirn, der uns davor bewahrt, allein zu sein, den gibt es immer noch. Und dieser soziale Schmerz, das ist die Einsamkeit.
Würdest du sagen, Einsamkeit, das gab es einfach schon immer und das war auch immer ein gleiches Phänomen, war gleich auch verbreitet? Oder hat das aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen, aufgrund unserer Gesellschaft irgendwie nochmal einen Zuwachs gewonnen oder hat sich verändert?
Also Einsamkeit wird es immer schon gegeben haben. Für uns wird es in unserer Gesellschaft immer leichter, allein zu sein. Auch mit Social Media brauche ich immer weniger Real-Life-Kontakte. Und das zeigen auch so ein bisschen die Zahlen. Also wenn man sich jetzt Studien anschaut, da zeigt sich relativ deutlich, dass die Altersgruppe, die am häufigsten einsam ist, ist jetzt eigentlich unsere Gruppe zwischen 18 und 29. Mhm. Ungefähr die Hälfte aller jungen Menschen in Deutschland fühlt sich manchmal oder regelmäßig einsam. Mhm. Also es ist ein Phänomen, was extrem weit verbreitet ist. Woran das so genau liegt, finde ich schwer zu sagen. Also ich kenne das bei mir aus dem Umfeld auf jeden Fall, dass viele Leute eben nicht mehr an eine Stadt gebunden sind, sondern man zieht weg zum Studieren oder für die Arbeit. Und auch finde ich, dass eine Urbanisierung, wir wohnen beide jetzt in Großstädten, man kennt seine Nachbarn kaum, obwohl viele Leute wirklich geballt aufeinander sind, kennt man sich wenig. Das wird wohl auch einen Grund haben. Es gibt mit Sicherheit auch gesamtgesellschaftliche Gründe. Früher waren Gesellschaften eher kollektivistisch, also man hatte noch mehr gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen, gemeinsames Get-Together irgendwie. Auch das hat sich verändert zu einer eher individualisierten Gesellschaft. Das mag ein Grund sein. Und ich glaube auch, dass so Vergleiche auf Social Media und die Bilder, die da vermittelt werden von, es muss immer große Freundeskreise geben. In Filmen wird das auch suggeriert. Ich weiß nicht, ob du diese Filme auch kennst. So, ich habe die in der Jugend halt häufiger gesehen, wo es diese riesigen Überraschungspartys gab mit Leuten. Und dann standen da auf einmal 100 Leute, 100 Freunde von einem da. Also ich hatte das nicht bei mir früher. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Auf jeden Fall ein kleinerer Rahmen, ja.
Genau, so. Ja. Vielleicht vermittelt das auch einfach ein falsches Bild.
Über die Rolle von Social Media will ich später auch noch ein bisschen länger mit Ricardo diskutieren. Zurück zu Kira und ihren 8 Quadratmetern in München. Am Anfang ist sie noch happy, entdeckt die neue Stadt, genießt ihre Auszeit vom sozialen Stress in Tübingen. Aber langsam, ganz langsam, da verändert sich was.
Aber so mit der Zeit, wenn dann so ein Alltag einkehrt, also bei mir dann auch, als das Semester angefangen hat, war ich dann so, irgendwie ist auch ein bisschen arg wenig los. Also ich hatte dann manchmal so Tage, wie ich nach Hause gekommen abends und dachte so, krass, ich habe heute mit niemandem geredet. Und es war dann schon so, also ganz so viel allein sein wollte ich jetzt irgendwie auch nicht.
Woran hast du das gemerkt?
Ich glaube, die irritierende Erfahrung für mich war, dass es mir gut ging und ich nicht wirklich ein Gegenüber hatte, um das rauszulassen. Und ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen umsonst gut drauf.
Kira schreibt Tagebuch. In einem der Einträge geht es genau um diese Zeit.
20.10.2023. Alleinsein ist seltsam, wenn es einem gut geht. Wie gern würde ich jetzt feiern, tanzen, einen Spieleabend machen oder einfach nur stundenlang mit einer guten Freundin in der Küche sitzen und reden. Freude teilen, das fehlt mir echt. Normalerweise liebe ich ja Abende alleine. Aber seit sie sich häufen, sehne ich mich natürlich wieder nach dem Gegenteil. Und vor allem einfach nach Menschen, die ich richtig gern habe. nahe Menschen, die fehlen. Aber das gehört einfach dazu. Das war so das erste Gefühl und natürlich hat sich das aber auch verändert in so eher das, was man, glaube ich, so typisch dann auch unter Einsamkeit kennt, dass ich wirklich auch teilweise einfach so ein bisschen traurig war. Hab zum Beispiel irgendwie meine engsten Freundschaften vermisst, mit denen ich in Tübingen fast jeden Tag verbracht habe und viel sprechen konnte und auch wirklich auch körperliche Nähe von Menschen hat mir irgendwie gefehlt, also Menschen zu umarmen und so. Ich war so, das war dann schon irgendwie auch so ein Mangel und den, wo ich auch gemerkt habe, den kann jetzt auch ein Telefonat nicht so gut ersetzen, weil es einfach was anderes ist. Wo ich auch das erste Mal gemerkt habe, es gibt Seiten an mir, die können überhaupt nur richtig zum Vorschein treten, wenn ich Gegenüber habe und auch bestimmte Gegenüber habe. Und ich hatte dann wie das Gefühl, dass bestimmte Seiten in mir nicht mehr richtig leben können, weil mir die Leute dazu fehlen. Und das fand ich dann so schade. Ich dachte, oh, ich spüre das, ich will da irgendwie hin. Ich mag das eigentlich an mir und das kann gerade nicht richtig raus. Und das war dann irgendwie schmerzhaft. Also es hat dann, glaube ich, auch ein bisschen was mit FOMO zu tun, weil man natürlich auch irgendwie denkt, ah, neue Stadt und ich will viel erleben und so. Und ich hatte dann ganz typisch oft, wenn ich irgendwie nach Hause gelaufen bin, vielleicht schon eher früher am Abend, ich bin irgendwie an Bars vorbeigelaufen und ständig, du siehst ja hier in München, siehst einfach überall Leute, die das Leben genießen, die irgendwie zusammensitzen und denen es gut geht. Und ich laufe dann so vorbei und weiß, ja, ich gehe jetzt heim und sitze in meinem Zimmer so. Und dieser Kontrast war irgendwie, der war ganz schön hart. Und ich dann irgendwie so dachte, ach, das würde ich jetzt eigentlich auch gerne mal wieder erleben. Ich habe auch so das erste Mal so Dinge alleine gemacht, die ich mich sonst nicht getraut hätte, allein zu machen. Also ich war irgendwie mal abends allein irgendwie bei einer Comedy-Veranstaltung.
War das für dich okay, abends wegzugehen und die anderen sehen dich, dass du so allein unterwegs bist? Für manche ist das ja ein Horror, so dass sie denken, oh Gott, allein ins Restaurant oder so.
Ja, ich finde, es kommt immer drauf an, was man macht. Also es gibt, glaube ich, auch Sachen, die hätte ich nicht gemacht. Zum Beispiel jetzt alleine in eine Bar gehen. Da hätte ich irgendwie nicht gewusst, warum ich mich alleine an so einem überteuerten Getränk festhalten soll. Und so. Wenn man jetzt zum Beispiel was macht, so wie jetzt, als ich im Comedy Club war, da ist das ja irgendwie ganz cool, weil du gehst halt hin und guckst dir was an.
Ja.
Und die Pause war ein bisschen weird. Ich stand da so, alle haben sich unterhalten und ich war so, ich bin auch da. Aber es war eigentlich eine coole Erfahrung und auch ich glaube, das ist das voll empowernd, das auch zu merken, so, also ich will nicht sagen, ich brauche keine anderen Leute, aber ich kann schon eigentlich viel mehr auch alleine erleben, als ich so denke. Also weil man bei so vielen Sachen denkt, das und das kann ich nicht machen alleine und dann fand ich das irgendwie sehr ermutigend zu merken, ich bin vielleicht gar nicht so abhängig von was für zwischenmenschlichen Beziehungen auch immer, weil wenn ich Bock habe, das oder das zu machen, dann kann ich das schon machen und das ist auch irgendwie ganz cool.
Ist ja auch was du jetzt sozusagen über dich gelernt hast,
ja,
in
voll.
Dieser Zeit, ne?
Es gibt Sachen, da fällt es mir immer noch schwer. Zum Beispiel, ich habe es nach einem Semester immer noch nicht geschafft, alleine in die Mensa zu gehen, weil ich irgendwie nicht alleine in der Mensa sitzen will. Also da denke ich irgendwie so, dann denken alle, ich habe keine Freunde. Aber ich habe das vor, aber ich habe mich noch nicht getraut.
Kira entdeckt also, dass sie auch alleine sein kann. Nicht immer fühlt sie sich dann auch einsam, aber immer mal wieder. Zum Beispiel, wenn sie alleine auf einem Konzert war, getanzt hat und dann auf dem Heimweg niemand da ist, der mit ihr dieses Erlebnis teilt. Für Kira geht es aber bei der Einsamkeit nicht nur darum, ob jemand da ist, sondern vor allem, wer da ist.
Das ist, finde ich, für mich die Art von Einsamkeit, die ich auch in der Gruppe haben kann, wenn ich mich mit den Leuten nicht identifiziere. Wenn ich mich da nicht wohl und sicher fühle, dann fühle ich mich trotzdem einsam, auch wenn Leute da sind.
Kennst du das?
Ja.
Weil das finde ich ganz interessant, ne, dass man sich einsam fühlen kann, obwohl man eigentlich gerade mit Leuten ist.
Ja, das ist, finde ich, fast noch schlimmer. Ich habe ein großes Bedürfnis danach, Menschen oder Räume zu finden, wo ich einfach sein kann, also so komplett ich sein kann. Und im Kontrast dazu finde ich es aber ganz schwierig, wenn ich auf einmal in einem Umfeld bin, wo ich genau das Gefühl nicht habe, weil die Leute irgendwie so anders ticken oder kann es ja verschiedene Gründe geben. Und das ist dann, finde ich, noch anstrengender, als eben das Alleinsein auszuhalten. War übrigens auch für mich ein Grund, warum ich mich auch oft am Anfang auch dagegen entschieden habe, mich darum zu kümmern, neue Leute kennenzulernen, weil ich das so als so anstrengend empfunden habe, immer bei Leuten von Null anzufangen und eben überhaupt nicht einfach ich sein zu können, sondern dieses Typische, wenn man halt jemanden kennenlernt, ist alles immer noch so ein bisschen, man ist noch nicht ganz man selber und es dauert auch. Und diesen Prozess zu gehen und irgendwie zu investieren, bis ich da irgendwann bin, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Das kann ich total gut verstehen, weil also ja, es ist ja anstrengend, eine Beziehung aufzubauen. Ne?
Ja, voll.
Aber du kannst ja nicht dieses Gefühl von Einsamkeit loswerden, ohne dass du nicht Beziehungen aufbaust.
Ja.
Das heißt, so, ja. Auch wenn es anstrengend ist, musst du ja diesen Prozess durchlaufen.
Ja.
Bei Einsamkeit geht es ja auch darum, dass man Menschen um sich herum haben will, die einen irgendwie verstehen.
Ja.
Sonst bist du an dem Punkt, wo du zwar nicht mehr alleine bist, aber dich vielleicht trotzdem nicht so richtig zugehörig fühlst.
Ja,
ne?
Genau.
Und immer dann, wenn es so tiefe Verbindungen sind, dann ist es natürlich anstrengend.
Und ich hatte das echt oft, dass ich so dachte, dass ich war dann irgendwie unzufrieden, allein zu sein und ein Stück weit auch einsam. Und gleichzeitig dachte ich so, ja, aber jetzt keine Ahnung, mit wem bei null anzufangen oder mich da dazu zu hocken, fände ich jetzt auch nervig. Also ich dachte dann auch so, ja, wie ich es jetzt mache, ist irgendwie doof.
Man unterscheidet so zwischen drei verschiedenen Arten, wie wir einsam sein können.
Das ist wieder Psychologe Ricardo.
Das, was Kira da berichtet, das würden wir emotionale Einsamkeit nennen. Das heißt, ich bin zum Beispiel in eine neue Stadt gezogen, wo ich noch niemanden kenne und lerne so langsam neue Leute kennen, aber das sind eher oberflächliche Beziehungen. Das heißt, ich habe da schon Kontakt zu anderen Leuten, aber daraus ist noch keine tiefe Freundschaft entstanden. Das heißt, die Qualität der Beziehung ist das, was fehlt, nicht die Quantität. Mhm. Und das ist, was Kira erlebt, die emotionale Einsamkeit. Was wir, glaube ich, am ehesten im Kopf haben, wäre die soziale Einsamkeit. Also überhaupt keine Kontakte zu anderen Menschen zu haben, ne? Sozial isoliert zu sein.
Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte, oder?
Genau, die kollektive Einsamkeit wäre so die dritte Art. Also wenn mir nicht Freunde fehlen, sondern wenn ich mich in unserer Gesellschaft fremd fühle.
Das Gefühl von Einsamkeit, das kann ja auch langfristig zumindest das Risiko haben, dass man psychisch erkrankt, vielleicht aber auch körperliche Symptome entwickelt. Kannst du dazu was sagen?
Also die Folgen von Einsamkeit sind wirklich drastisch. Wenn ich mich mal einsam fühle, die Zeit zum Beispiel, als ich jetzt nach dem Studium weggezogen bin, das stecken die meisten von uns relativ problemlos weg. Also da muss man keine Sorge haben, wenn ich jetzt mal einsam bin, dass da irgendwas Schlimmes draus erwächst oder dass ich gleich psychisch belastet bin dadurch. Gefährlich wird es, wenn ich chronisch einsam bin. Weil eine chronische Einsamkeit ist für unseren Körper ein Dauerstress. Der Körper ist immer im Hochleistungsmodus und kann nicht zwischendurch mal runterfahren. Die ganze Zeit schlägt unser Herz schneller, unser ganzes Herz-Kreislauf-System ist total beansprucht. Gleichzeitig wird unser Immunsystem aber runtergefahren. Das heißt also, wir haben eine sehr viel höhere Anfälligkeit, Infekte zu bekommen, an sowas wie einer Grippe zu erkranken, Herzinfarkte zu bekommen, sogar das Krebsrisiko körperlich ist höher, wenn wir unter Einsamkeit leiden. Einfach weil Einsamkeit für uns unseren Körper die ganze Zeit auf 180 fahren lässt. Mhm. So, das sind die körperlichen Auswirkungen. Und psychisch macht es aber auch viel mit uns. So, der größte Risikofaktor sind Depressionen, muss man sagen. Da ist die Grenze auch relativ schwer zu erkennen. Also ab wann bin ich noch einsam und ab wann beginnt schon eine Depression?
Das bedeutet aber, am besten holt man sich dann Hilfe, wenn man das Gefühl hat, man ist dauerhaft einsam und es belastet einen und es macht einen irgendwie traurig und lähmt einen.
Genau, es geht vor allem um diese negativen Emotionen. Also wenn ich die ganz häufig habe, dann finde ich es auf jeden Fall wichtig.
Ich habe jetzt immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen auch schwer fällt, darüber zu sprechen. Weil wenn ich darüber rede, dann suggeriere ich fast, okay, derjenige hat nicht so viele Freunde, ich komme irgendwie nicht so gut mit sozialen Kontakten klar, ich bin nicht fähig, soziale Kontakte dauerhaft zu halten. Ist das ein Tabuthema oder ist das deiner Meinung nach ein Tabuthema?
Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass diese Tabuisierung und die Stigmatisierung von Einsamkeit einer der Gründe ist, warum wir einsamer werden. Weil wenn ich einsam bin und mich aber stigmatisiert fühle oder Angst davor habe, stigmatisiert zu werden, wenn ich darüber rede, dann komme ich aus dieser Einsamkeit nicht raus. Weil was hilft gegen Einsamkeit? Natürlich mit Leuten darüber sprechen. Ich kann mir vorstellen, also die Awareness für psychische Themen, die wird immer größer. Und vor allem jetzt in der Gen Z merkt man, dass psychische Störungen weit weniger stigmatisiert sind, dass die Offenheit über seine mentalen Probleme zu reden, dass die Hemmschwelle da immer geringer wird. Auch teilen mit ihren Freunden, aber auch mit Social Media. Eine, finde ich, ziemlich coole Entwicklung, eine sehr, sehr gute Entwicklung, da so extrem offen zu sein. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass in dieser Bewegung sozusagen die Einsamkeit auch gleich mitgezogen wird und dass das wirklich als Problem erkannt wird. Ich habe das Gefühl, dass es inzwischen sich langsam ein bisschen wandelt und ein Bewusstsein dafür kommt, dass man über solche Themen auch reden kann und dass man damit nicht gleich irgendwie einen Stempel hat und dass es einfach ein sehr, sehr wichtiges menschliches Grundbedürfnis ist.
Anna hat zum Beispiel über das Thema Einsamkeit gesprochen. Auf TikTok. Dort hat sie über 2,9 Millionen Follower und fühlt sich trotzdem ziemlich alleine. Was sind das denn für Momente, in denen du dich einsam fühlst?
Ich glaube, immer wenn du was erzählen möchtest, egal ob positiv oder negativ, aber es ist halt keiner da.
Ich habe Anna schon mal getroffen für ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Da hat mir Anna von ihrer bewegenden Geschichte erzählt. Sie hat sich nämlich ihr Bein amputieren lassen, weil sie irgendwann so große Schmerzen hatte. Das Video verlinke ich euch in den Shownotes. Anna teilt super viel aus ihrem Leben auf Social Media. Und obwohl sie sozusagen
total sozial vernetzt ist, macht sie auf eine Art und Weise Social Media noch einsamer. Hast du das Gefühl, irgendwie so viele Follower, wie du hast, und du kriegst ja dann wahrscheinlich auch viele Rückmeldungen, Leute schreiben dir, dass das an dem Gefühl der Einsamkeit was verändert? Also du weißt, irgendwie viele Leute schauen, was du den ganzen Tag über machst und schreiben dir auch, die nehmen sich Zeit für dich. Mhm. Also macht dich das weniger einsam?
Im ersten Moment ja, aber wenn man natürlich dann das Handy auf die Seite legt und einfach mal da sitzt und nachdenkt, dann kann halt Social Media nicht das Privatleben ersetzen. Ich teile ja sehr viel auf Social Media, also eigentlich mein ganzes Leben. Mhm. Aber wenn du dann Freundschaften hast oder auch Familie, auch Partner, also alle eigentlich mit inbegriffen, die schauen deine Beiträge an, aber die fragen halt dich nicht. Also die sehen deine Beiträge, okay, dir geht's gut, aber die fragen dich nicht, wie geht's dir? Weil oftmals sieht es ja in dir drin auch mal ein bisschen anders aus. Ne? Man teilt ja auch nicht jedes Gefühl mit Social Media, mit irgendwelchen Plattformen.
Mhm. Also hast du das Gefühl, es gibt schon noch Dinge darüber hinaus, was du teilst, was du auch anderen erzählen könntest über dich, wie es in dir aussieht. Aber das kommt bei den anderen gar nicht so an, weil die denken, ich weiß ja eh schon alles.
Genau, das ist auch das. Also wenn ich dann irgendwie jemanden anrufe und will so mit voller Begeisterung was erzählen, dann kommt, weiß ich schon. Und ich denke mir so, okay, schön, dass du das weißt, aber für mich ist es halt blöd, ne? Und dann entsteht auch kein Gesprächsstoff mehr. Und dann verläuft sich alles. Also ich habe viele tolle Personen kennengelernt, wo ich mir dachte, boah, die Menschen könnten für mein Leben sein. Mhm. Aber das Interesse war halt nicht lang da, weil sie eben alles schon wussten.
Und hast du dann schon mal überlegt, ob es irgendwie sinnvoll ist, weniger zu teilen oder eine andere Art von Content zu teilen, dass du vielleicht auch das Private mehr abgrenzt oder sowas?
Ja, schwierig. Ich glaube, weil Social Media ist für mich so ein Herzensprojekt geworden. Mhm. Ich will Menschen Mut machen. Ich will einfach ein positiver Einfluss sein. Und ich habe da ja, also mir selber hilft es ja. Also in meinem Ganzen, egal wie schlecht es in meinem Leben gelaufen ist, ich wusste, okay, da ist jemand, dem geht's ganz genauso. Und ich kann jetzt halt aus was Negativem, was Positives quasi rausholen. Und ich glaube, wenn das auch noch wegfallen würde, also dann würde ich komplett, glaube ich, in ein Loch fallen.
Ich glaube, was Anna da beschreibt, das kennen ein paar von uns. Wir wissen, dass Social Media nicht immer gut ist für uns, aber wir können oder wollen trotzdem nicht damit aufhören. Das geht mir auch so. Was mir im Gespräch mit Anna immer wieder klar geworden ist, jeder kann einsam sein. Auch wenn man Millionen Follower hat oder tausende Kommentare unter seinen Posts. Auch wenn man nur geile Urlaubsbilder auf Insta postet oder auch wenn man im Real Life von Leuten umgeben bei einem Konzert ist oder im Club tanzt. Wie wir uns fühlen, das wissen wir am Ende nur selbst. Würdest du sagen, so im Generellen, Social Media macht uns eher einsamer oder macht uns eher glücklicher und vollkommener?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie du es nutzt. Ich glaube schon, dass du durch Social Media viele Kontakte knüpfen kannst und Leute kennenlernen kannst, die deine gleichen Interessen haben. Aber im Prinzip, wenn du halt viel am Handy bist oder wo auch immer, allgemein auf Social Media unterwegs bist, dann schaltest du in dem Moment ja auch dein reales Leben ab. Und das unterschätzen halt viele, ne?
Es gibt Zusammenhänge zwischen, wie häufig nutze ich Social Media und wie einsam fühle ich mich. Also das gibt es auf jeden Fall. So ein Problem dabei ist immer so ein bisschen die Kausalkette, die dahinter steckt. Also dieses bekannte Henne-Ei-Problem. Mhm. Bin ich mehr auf Social Media, weil ich mich einsam fühle? Oder hänge ich viel auf Social Media ab und vernachlässige meine Real-Life-Kontakte? Ich glaube, Social Media ist nicht ist auf jeden Fall nicht die einzige Ursache für Einsamkeit und muss uns auch nicht einsam machen. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie wir es nutzen. Zum Beispiel die Freunde, die jetzt zum Studium weggezogen sind oder mit denen ich sonst Probleme hätte, Kontakt aufrechtzuerhalten. Wenn ich das dafür nutze, um mit den Leuten im Kontakt zu bleiben, zu schreiben, zu telefonieren, dann ist es super. Gefährlich wird es nur, wenn ich es als Ersatz für meine Live-Kontakte nehme.
Darüber habe ich auch mit Kira gesprochen.
Also das Paradox an Social Media ist ja, dass man, während man eigentlich gerade selber nichts Krasses erlebt, weil sonst wäre man nicht auf Social Media, anderen Leuten dabei zuschaut, wie sie was Krasses erleben. Ja. Und es ist so, also das ist so ungesund, glaube ich. Und das hatte ich dann auch so viel, dass ich wirklich dachte, oh Gott, du hast echt, es ist wirklich furchtbar. Da hänge ich da in meinem winzigen Zimmer, nichts zu tun und gucke irgendwie Leuten bei, keine Ahnung, was für krassen Sachen zu. Das war schon, ja, das ist schon sehr giftig, ja.
Wie würdest du denn beschreiben, war so die Dynamik in diesem Einsamkeitsgefühl hier in München? War das eher was, wo du sagst, okay, das war dann irgendwann sehr groß und jetzt kannst du dich wieder damit abfinden? Oder waren das irgendwie, kommt das immer wieder? So?
Ja, ich würde sagen, das sind Vollwellenbewegungen und verändert sich dabei auch in der Qualität jetzt nicht. Also es war jetzt auch wieder sehr ähnlich, wie das auch schon vor ein paar Monaten war, würde ich sagen.
Kiras Wellen der Einsamkeit haben auch wir mitbekommen, als mein Team über einen längeren Zeitraum mit ihr gesprochen und geschrieben hat. Manchmal meinte Kira, sie fühlt sich gar nicht so einsam. Sie weiß auch nicht genau, was sie da überhaupt erzählen soll und ob sie die richtige für die Folge ist. Und an anderen Tagen war sie dann doch wieder da, die Einsamkeit. Vor ein paar Wochen war es dann mal richtig schlimm. Eigentlich hatten wir ja einen früheren Aufnahmetermin vereinbart. Was ist denn da dazwischen gekommen? Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, ich musste leider ganz spontan ins Krankenhaus. Ist jetzt eine mittelschöne Geschichte, aber ich finde es nicht schlimm, sie zu erzählen, weil ich hatte auf einmal übelste Bauchkrämpfe und war dann in der Notaufnahme und mir war eine Zyste im Eierstock geplatzt und dann musste ich super spontan operiert werden. Und das war natürlich eine super krasse Erfahrung. Es war auch die erste OP meines Lebens. Und ich musste dann so in einer fremden Stadt irgendwie spontan mich entscheiden, ob ich das jetzt mache. Und dann war die Tage danach fast niemand da. Also da habe ich auch gedacht, sag mal, bist du jetzt wieder 12? Aber ich habe wirklich gedacht, wo sind meine Eltern? Also ich habe wirklich meine Eltern vermisst. Warum sind die jetzt nicht hier? Also natürlich sind sie nicht da wegen der Distanz, aber da wird es, glaube ich, sehr existenziell, das Thema, wenn man wirklich so merkt, ich bin jetzt hier gerade wirklich am Arsch, sage ich jetzt mal. So, es ging mir wirklich nicht gut. Ich liege im Krankenhaus, trage mein eigenes Blut durch die Gegend und es ist fast niemand da. Es war dann auch die Frage, wer holt mich ab? Und dann musste ich mich übelst krass überwinden, jemanden, mit dem ich befreundet bin, aber auch nicht so super eng, den ich natürlich auch noch nicht lang kenne, einfach zu fragen, holst du mich aus dem Krankenhaus ab? Und das war schon, das war sehr krass. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, so solange halt alles gut ist, kann man die Dinge auch nochmal besser alleine hinkriegen. Aber wenn dann halt jetzt die Hütte brennt, das ist schon auch heavy. Also wo man wirklich jemand so bräuchte, der einen, sage ich mal, wirklich fast schon pflegt und der irgendwie jetzt kommt und ein bisschen betüttelt da ans Krankenbett. Und dann war ich wirklich so, wow, es gibt jetzt echt, der Kreis an Leuten, die ich jetzt frage, ist so klein. Und das sind vielleicht nicht mal die, die ich als erstes da haben wollen würde, einfach weil sie mir noch nicht so nahe stehen. Das ist ja auch was, eben was super Verletzliches. Also da lag ich auch wie ein Häufchen Elend und dann zu sagen, komm jetzt mal bitte hierher, das war schon uff. Aber ich habe es, wie man sieht, geschafft.
Eigentlich hattest du das immer und war dir gar nicht so bewusst, was ist eigentlich, wenn das fehlt, ne? Dass diese vielen Menschen um dich rum sind. War auch eine Art von neuer Erfahrung für dich.
Es ist super neu und es zeigt einem ja, also der Moment ist natürlich doof, aber es hat mir auch gezeigt, was für ein krass beschenktes Leben ich eigentlich schon immer führe, weil ich das noch nie kannte. Also weil ich mein Leben lang in jeder Lebensphase mehrere auch wirklich enge Freundschaften hatte, also auch nie irgendwie oberflächliche Freundschaften oder so. Und mit Anfang, Mitte 20, das erste Mal so leicht zu merken und dann aber auch zu merken, das kenne ich sonst Gott sei Dank nicht, ist ja auch dann so rumgesehen auch was total Schönes.
Wenn du so alleine bist und dich vielleicht sogar auch einsam fühlst, was machst du denn dann auch gegen das Gefühl?
Ich weiß nicht, ob ich immer wirklich was gegen das Gefühl mache. Also ich versuche das schon auch als Zeit zu nutzen, wo ich dann irgendwie hinhöre, was ist bei mir los, wo ich irgendwie Tagebuch schreibe oder so. Aber schon auch, wenn mir das zu viel ist, sage ich jetzt mal, also irgendwann ist ja dann auch wieder gut mit Selbstreflexion, versuche ich schon auch mindestens mal mir was Gutes zu tun. Und wenn es nur ist, weil ich irgendwie was angucke, was ich gern habe oder mir was zum Essen mache, was ich irgendwie gern habe. Oder natürlich im Zweifelsfall doch auch, ob es nicht doch jemand gibt, der auch mit mir Zeit verbringen will oder so. Also dieses um Hilfe bitten, das versuche ich schon auch, aber nicht unbedingt als erstes, weil ich, wie gesagt, auch glaube, das gehört zum Leben oder zum Erwachsenwerden oder auch zu meiner Lebensphase jetzt gerade auch dazu, dass man sich damit auch mal konfrontiert. Also ich glaube, es ist generell nicht so gesund, einfach immer, wenn negative Gefühle aufkommen, erstmal die Ablenkungsschiene zu fahren, sondern ich gucke da dann schon auch ganz gern hin.
Ich kann natürlich, wenn ich einsam bin, Dinge machen, die mir gut tun, aber aus der Einsamkeit heraus helfen werden mir tatsächlich nur Kontakte. Und da kann ich, so doof das jetzt auch klingt, also ich kann natürlich Tagebuch schreiben und mir Hobbys suchen, die ich gut alleine machen kann. Aber das wird mir in der Regel nicht aus diesem starken Gefühl der Einsamkeit heraushelfen.
Hier hört ihr nochmal den Psychologen Ricardo. Wie gehe ich denn mit Einsamkeit um? Was habe ich denn da für Strategien? Was habe ich für Möglichkeiten?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also in der Psychotherapie behandeln wir Leute ja zum Beispiel auch nicht, also wir können Leuten jetzt nicht aus der Einsamkeit heraushelfen. Wir können natürlich helfen, Kontakte aufzubauen und zu finden. Ich finde, es ist wichtig für sich einmal herauszufinden, warum bin ich überhaupt einsam? Bin ich einsam, weil ich zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe? Liegt es daran, dass ich vielleicht Freunde habe, aber mit denen einfach nicht das Verhältnis habe, was ich gerne hätte? Da hilft Reden, so cheesy das auch klingt. Wir Psychologen mögen das ja immer gerne, über Dinge zu sprechen, aber es hilft an der Stelle einfach wirklich total. Man muss sich einfach überwinden, da, glaube ich, den ersten Schritt zu gehen. So eine gute Anleitung, wie stelle ich jetzt neue Freundschaften her, die gibt's leider nicht, sonst hätten wir das große Problem der Einsamkeit nicht.
Ja, ich weiß. Wir hätten uns, glaube ich, alle einen guten Tipp gewünscht, wie man Freundinnen und Freunde kennenlernen kann. Und es ist auch ein bisschen ernüchternd zu hören, dass es den gar nicht gibt und vielleicht genau diese Standards wie Apps oder Sportvereine die Orte sind, wo man wirklich Leute kennenlernen kann. Menschen, die potenziell auch die gleichen Interessen haben wie man selbst. Das klingt nämlich vielleicht immer ein bisschen basic, aber am Ende kann es echt klappen. Viele finden auch über Social Media gute und lange Freundschaften. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich verschiedene Sachen ausprobiert habe, um Kontakte zu knüpfen. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das Wichtigste ist, glaube ich, es einfach mal auszuprobieren und nicht gleich aufzugeben. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich kenne dieses Gefühl auch gut. In allen Facetten, über die wir heute gesprochen haben. Ich habe mich schon einsam gefühlt in Gruppen, einsam alleine, einsam auf Reisen, in der Uni, auf Familienfesten oder auch zu Hause. Ich bin auch mal richtig gern allein, aber nur, wenn ich mir das selbst ausgesucht habe. Was mir hilft, gegen mein Gefühl von Einsamkeit, ist, den Kontakt zu suchen. Eine Nachricht auf WhatsApp, eine Sprachnachricht, ein kurzer Anruf. Einfach um zu wissen, da gibt's Menschen, die ich mag, die mich mögen und wir werden uns bald wiedersehen. Das klappt oft, aber auch nicht immer. Wenn ihr merkt, das Gefühl, das belastet euch so sehr, dann holt euch bitte Unterstützung.
Hast du irgendeinen Tipp für Menschen, die sich gerade was Neues aufbauen müssen, in einer neuen Stadt, in einer neuen Umgebung?
Ich glaube, dass tatsächlich fast das Wichtigste ist, sich einfach auch keinen Stress zu machen. Also ich kann jetzt gar nicht so sagen, mach dies, mach das und dann lernst du auf jeden Fall Leute kennen. Aber ich glaube fast, dass das Wichtigste eher ist, sich damit auch nicht zu überfordern. Also sich nicht zu sagen, ja, und wenn ich jetzt nicht nach 2-3 Wochen irgendwie, keine Ahnung, was für einen Freundeskreis habe oder nicht in dem 100. Sportverein oder sonst wo war, dann ist irgendwie hier nichts passiert. Also das war für mich so das Wichtigste, mir auch die Zeit einfach zu lassen. Eben, weil gerade wenn man so neu in der Stadt ist und dann denkt man so, oh, ich muss die jetzt voll erleben und es ist jetzt was Besonderes und so, und dann einfach zu sagen, ja, aber das hat auch Zeit. Dein Leben ist nicht ungelebt, nur weil du auch ein paar Abende zu Hause warst oder mal für dich warst und weil, also, dass es einfach auch normal ist, dass so Ankommensprozesse an neuen Orten oder an der neuen Uni oder so, dass die dauern, dass die auch ihre schwierigen Phasen haben, dass es auch ein Auf und Ab ist. Das ist, glaube ich, der größte Gefallen, den man sich in dieser Zeit tun kann.
Nächste Woche spreche ich mit einer Person, die wirklich schon sehr lange einsam ist, die unbedingt Freundinnen und Freunde finden will, aber die auch weiß, emotional ist sie da noch nicht ganz bereit zu. Und das hat ganz viel mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun.
Gerade auch so diese Zeit, wo ich dann halt wohnungslos geworden bin, beziehungsweise dann halt nach und nach auch komplett obdachlos, war für mich halt auch nochmal so richtig komisch, weil ich da zwar mit super vielen Menschen auf einmal zu tun hatte, weil du kommst in diese Notübernachtungsstelle und du lernst da ständig irgendwie neue Leute kennen, aber es bewegt sich halt irgendwie auch auf einer eher oberflächlichen Basis.
Die Folge mit Ellie und ihrem Weg aus der Wohnungslosigkeit heraus hört ihr dann nächsten Donnerstag. Damit ihr das nicht verpasst, drückt doch gerne die Glocke und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn die Folge draußen ist. Seid ihr auch manchmal einsam? Wenn ja, in welchen Situationen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare bei Spotify, abonniert diesen Podcast und wir freuen uns immer über eine Bewertung. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Kajetan Bernrieder. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben.
Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären Ihre drei wichtigsten Projekte, wenn Sie mit Ihrer Partei alleine regieren könnten?
Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann, mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über Ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie Sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn Sie die Chance dazu hätten.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbol im Auftrag von Funk.